Am vergangenen Sonntag habe ich den Gottesdienst mit einem alten Bekenntnis, dem sogenannten Apostolikum, eingeleitet. Ich habe die Leitung gehabt. Heute leite ich meine Predigt auch mit einem Bekenntnis ein, das etwas umfangreicher formuliert wurde und detaillierter ist. Ein nizäisches Bekenntnis. Das beginnt, wir glauben, ist ein bisschen später entstanden. Und ihr erinnert euch, was ich gesagt habe, Bekenntnisse sind entstanden, weil es Fehlentwicklungen, Irrlehre, Sonderlehre unter den Christen gegeben hat. Und die Entscheidungsträger der Kirche haben gesagt, da grenzen wir uns ab. Und das, was sie da bekannt haben, war lange vorher schon Glaubensgut der Kirche Jesu und ist dort noch einmal festgelegt worden. Und manchmal muss man sich abgrenzen gegenüber Irrlehre und Sonderlehre. Wir glauben an den einen Gott, den allmächtigen Vater, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, alles Sichtbare und Unsichtbare. Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener in einzigartiger Art und Weise aus dem Vater gezeugt ist vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, der für uns Menschen und wegen unseres Heils vom Himmel herabgestiegen und Fleisch geworden ist, durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria. Mensch geworden ist, der für uns gekreuzigt wurde unter Pontius Pilatus, gelitten hat und begraben worden ist und am dritten Tag auferstanden ist nach der Schrift und aufgestiegen ist zum Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, um die Lebenden und die Toten zu richten. Und seine Herrschaft wird kein Ende sein. Und dann kommt noch mal ein Abschnitt bezüglich des Heiligen Geistes. Ich nehme das gerne jetzt hier als Bekenntnis wieder als zum Teil mit hinein, weil das Thema an diesem Morgen ist Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria. Echt Gott, echt Mensch. Ihr werdet nicht überrascht sein, dass ich euch nichts Neues sage. Aber es ist gut, wieder mal genau dahin zu schauen und sich zu überlegen, die Überschrift ist auch, damit Weihnachten praktisch wird und dir etwas Bleibendes bringt. Also diese Aussagen, diese theologischen Positionen sind sehr praktisch auch für unser Leben. Nicht einfach nur Theologie, wo sich die Theologen drum streiten sollen. Und diese Grafik wird dann im Laufe dieses Gottesdienstes erklärt werden. Wir lesen das, geboren von der Jungfrau Maria, im Evangelium nach Lukas. Da steht es, Lukas 1, Vers 26 bis 38, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas, das ist im Norden Israels, namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau. Nebenbemerkung, Lukas verwendet eindeutig das griechische Wort für Jungfrau und nicht einfach nur junge Frau, die verlobt war mit dem Mann, mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids. Bibelkenner wissen, warum das so wichtig ist. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs, also über den Nachkommen Jakobs, in Ewigkeit, für immer. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Gemeint ist, ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das ist ja eine für uns, für glaubende Menschen, ist die Geburt Jesu durch eine Jungfrau völlig easy. Gott kann das machen. Für Unglaubende ist es ganz schwierig. Und es gibt gute Gründe, warum Gott diesen Weg gegangen ist, geboren von einer Jungfrau. Maria besprach sie: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Auch im Matthäusevangelium wird das ähnlich formuliert. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesu geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und das ist ja selbstverständlich so. Auch die Leute damals zur Zeit Jesu, die wussten, wie Kinder entstehen. Und ein Kind, das geboren werden soll, ohne dass da ein Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau stattfindet, unmöglich. Natürlich musste dieser Josef auch glauben, Maria ist mir untreu geworden in der Verlobungszeit. Und wie wichtig war es, dass Gott mit wenigen Worten, ohne groß zu erklären, wie das denn nun geschehen soll im Einzelnen, einfach sagt: gezeugt durch den Heiligen Geist, da ist kein Mann im Spiel. Und da ist was anderes geschehen, wie in der normalen Zeugung eines Menschen. Aber gezeugt so, dass hier durch eine Frau der Sohn Gottes in die Welt hineingeboren wird, als Mensch. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Er spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Hast du schon mal gelesen, dass in den Evangelien außer diesen Stellen Jesus Immanuel genannt wird? Nein, wirst du nirgends finden. Aber das ist eine so klare Aussage. Gott mit uns. Im Sein war Jesus Gott mit uns. Aber sein Hauptname ist Jesus der Messias, Jesus Christus. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, also schlief nicht mit ihr, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Jesus war der Erstgeborene, Maria hatte mindestens noch zwei Töchter und vier weitere Söhne. Warum musste das so geschehen? Ich bin tief überzeugt, dass er etwas damit zu tun, was durch den ersten Menschen, Adam, der laut den Worten Jesu eine historische Persönlichkeit und nicht einfach nur ein Sinnbild ist. Adam, der in die Sünde hineingefallen ist und dessen Wesen, und das ist das Entscheidende, durch diesen Sündenfall gravierend verändert wurde. Sündenfall gravierend verändert wurde. Plötzlich war er nicht mehr so, wie Gott ihn geschaffen hat, sondern in ihm wohnte ab diesem Zeitpunkt die Sünde und er kam unter die Herrschaft der Finsternis. Er hatte in sich ein Wesen, das ihn zu weiteren Sünden führen wird. Und das Tragische ist, diese Art hat er an alle Nachkommen weitergegeben, bis zu uns heute. Das ist biblisches Menschenbild. Der Mensch ist nicht in sich gut. Nein, der Mensch in ihm wohnt die Sünde. Er wird sündigen und er braucht Erlösung. Und wenn er diese Erlösung, die Gott ihm gibt, nicht annimmt, geht er verloren auf immer und ewig in der Finsternis. Jesus nennt das die Hölle. Da muss was geschehen. Man kommt hier nicht raus. Und keiner kann sich hier selbst erlösen und retten. Und jetzt stellt euch vor, Jesus wäre ganz normal wie jeder andere Mensch geboren worden, abstammend von Adam. Was wäre dann geschehen? Er hätte uns nicht erlösen können. Darum musste er auf einem anderen Weg in diese Welt hineinkommen. Und die Bibel nennt unser Leben von der Geburt, von dem Eintritt in diese Welt, wir sind in Adam, wir sind Sünder, wir sind verloren. Und wenn dann nicht was Großartiges im Leben eines Menschen geschieht, dann geht er für immer in die Finsternis, in die Ferne von Gott, wird keine Gemeinschaft mit Gott haben. In Adam. Bibelkenner wissen diese Formulierungen, was in Adam, durch Adam. Und nicht durch Maria ging die Welt, nicht durch Eva ging die Welt verloren, sondern durch einen Mann, durch Adam. Er ist der Verantwortliche. Und durch ihn wird das alles weitergegeben. Darum wird Jesus Christus der zweite Adam genannt. Mit Jesus Christus beginnt Gott eine neue Menschheit zu machen. Ist dir das bewusst? Man kann noch einmal geboren werden. Und man muss noch einmal geboren werden, um in die Gemeinschaft mit Gott hineintreten zu können. Und Christus kam eben von oben durch Maria auf diese Erde, um uns zu erlösen. Epheserbrief macht ganz klar, ein neues Mensch, Gott hat noch einmal neu angefangen. Im ersten Adam sind wir verloren gegangen. Im zweiten Adam, so wird Jesus auch genannt, werden wir gerettet. Man muss noch einmal geboren, man muss noch einmal geboren werden. Sonst kann man das Reich Gottes nicht sehen, sagt Jesus zum Nikodemus. Wie wird man wiedergeboren? Indem man die Haltung gegenüber Gott überdenkt, verändert, ihn anerkennt als den Schöpfer des Himmels und der Erde, der das Sagen hat, man dem sich unterordnet und anfängt, ihn ernst zu nehmen und an Jesus Christus glaubt. Es muss eine Veränderung in uns geschehen. In der Haltung zu Gott und im Glauben an Jesus Christus. Dann wird man neu geboren. Paulus nennt es im Korintherbrief eine neue Schöpfung. Ein Neues ist geworden. dann gehörst du zur Zukunft, dann gehörst du zum Leib Christi, dann gehörst du zur Familie Gottes, dann sind all die Verheißungen im Blick auf Zukunft da sind, gehören sie dir und sonst nicht. Aber das sollte doch klar sein, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Warum musste Jesus so auf diese Erde kommen? Und jetzt hat Jesus Christus auf dieser Erde für sich beschlossen, als Mensch zu leben. Und ich kenne keine einzige Stelle, in der Jesus Christus seine göttliche Macht für sich eingesetzt hat. Aber es gibt viele Stellen, wo Jesus klar gemacht hat, ich bin Gott. Sturmstillung, Tote auferstehen, die schon 3 Tage tot waren, schon angefangen haben zu stinken, Lazarus. Wasser in Wein, über Wasser gehen, Brotvermehrung. Da zeigt er, wer er in seinem Kern ist. Und er zeigt auch seine Macht, wenn Menschen hergehen wollten und ihn auf einen anderen Weg wie vorgesehen für ihn ermorden wollten. Da gab es schon Mordpläne, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist. Und da gab es eine Situation, wo er mitten durch sie hindurchging. Da hat er seine Macht in Anspruch genommen, wenn man so will, einmal für sich, damit der Plan Gottes am Ende dann doch erfüllt wird. Aber für sich selber war er immer ganz Mensch. Er ist müde gewesen, er hat geschlafen, er ist hungrig gewesen. Und man konnte ihn auch tief, sagen wir mal so, beleidigen. Er war traurig, er weinte. Und. Er war ganz Mensch. Geboren von der Jungfrau Maria und in Christus gehen wir in die Zukunft hinein. Früher, die Geschichte des Weihnachtsbaums ist ja so, dass man angefangen hat, in den Kirchen Weihnachten zu feiern mit einem Baum und einem Apfel. Und dieser Apfel sollte symbolisieren, dieser Sündenfall im Paradies. Das ist der ursprüngliche Grund, warum Weihnachtsbäume in Häusern stehen. Und dann haben wir angefangen, die zu schmücken und so weiter und so fort. Der Paradiesbaum. Ja, und das erinnert uns ja auch hier an Weihnachten, dass jetzt was Grundsätzliches Neues geschehen ist. Echt Gott, echt Mensch. Ich möchte mit dieser Grafik, die für mich immer wieder das am deutlichsten macht, das ein wenig versuchen, nachvollziehbar. Ich brauche immer für mich Bilder. Ja. Worte sind oft nicht so stark. Die Worte Gottes schon. Bin immer wieder erstaunt, wie das Wort Gottes in meinem Herzen einen festen Platz hat. Und das tut mir gut, das richtet mich auf, das bringt mich zurecht, das gibt mir Kraft. Aber ich bin auch sehr dankbar, wenn Gott auch Bilder gibt. Und er selber tut es ja auch in seinem Wort. Jesus Christus, wahrer Gott. Jesus Christus, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Einer seiner Namen, der ihm in Jesaja 9 gegeben wird, ist Vater der Ewigkeit. Letzten Sonntag hat Peter gepredigt über den, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Micha, von dir wird mir kommen, Bethlehem und so weiter. Vielleicht erinnert ihr euch. Also er ist immer schon gewesen. Und wenn wir an die Sohnschaft Jesus denken, sollten wir einen Fehler nicht machen. Im Denken von uns Menschen ist da der Vater und vielleicht dort da hinten mein Sohn Lukas und es ist eindeutig, der ist nach mir geboren, sieht man ihm an. Er ist deutlich jünger. aber er hat Ähnlichkeiten mit mir. Manchmal, wenn Leute bei uns zu Hause anrufen, haben sie schon angefangen, ihm Dinge zu erzählen oder mit ihm zu reden und er dann hinweisen musste oder irgendwie das, ich bin nicht der, den du meinst. Er hat eine ähnliche Stimme wie ich und, und. Und jetzt ist aber bei Gott und seinem Sohn Jesus ganz grundsätzlich anders. Der Gedanke bei der Sohnschaft Jesu ist Wesensgleichheit, gleich mit dem Vater, ohne Anfang, ohne Ende. Drum werden Jesus auch solche Attribute gegeben. Ich bin das A und O. Drum wird Jesus auch gleichgesetzt mit dem Jahwe in der Heiligen Schrift, mit dem Herrn. Und wir bringen das in unserem Vorstellungshorizont, bringen wir das nicht zusammen. Wie ist das möglich? Aber wichtig für uns ist, daran zu denken, Jesus, Sohn Gottes, heißt Wesensgleichheit. Denkt gleich, fühlt gleich, handelt gleich, will das Gleiche. Und doch ist in der Trinität eine Unterordnung in Liebe. Der Sohn ordnet sich dem Vater unter. Der Heilige Geist will, dass der Sohn geehrt wird. Wer den Sohn ehrt, ehrt Gott. Ihr seht, wie das alles zusammenhängt. Und immer dann, wenn Menschen versuchen, das zu trennen, kriegen sie Schwierigkeiten mit der Heiligen Schrift auf jeden Fall. Jesus, wahrer Gott von Anfang an. Und dann ist die Schöpfung von Gott, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist geschaffen worden. Und jetzt beginnt die Zeitlichkeit. Erst jetzt beginnt Zeit für uns Menschen. Und dann kommt dieser Jesus, der schon lange seit dem Sündenfall angekündigt worden ist, in Bethlehem geboren von der Jungfrau Maria herab in unsere Welt und sieht die Kleider, das Aussehen, die Gestalt eines Menschen an. Wird Mensch. Wird uns Menschen ganz zugerechnet und begibt sich freiwillig in die Begrenztheit eines menschlichen Lebens hinein. Und stirbt als Mensch, ganz real, am Kreuz auf Golgatha. Und wir sehen in seinen Leiden, in seiner Not, in seiner Spannung, in Gethsemane, in diesem Punkt eines höchstmöglichen Stresses, wo man Blut schwitzt, dass Jesus als Mensch hier in diese Situation bewusst hineingegangen ist, gebetet hat, Vater, wenn es möglich ist, nicht. Als er wusste, es muss sein, hat er ja gesagt. Als Mensch. Er hat die Schmerzen, als er festgenagelt wurde, die Schmerzen, als er gegeißelt wurde, die Schmerzen, das Kreuz zu tragen, etc., etc., voll und ganz hundertprozentig erlebt und erfahren und hat sich geweigert, Betäubungsmittel zu nehmen, wie diese Getränke, die man ihm gereicht hat, am Kreuz, am Schwamm teilweise auch gewesen wären. Er hat das voll getragen, den Zorn Gottes über deine, meine, die Sünden der ganzen Welt getragen, die Verlassenheit Gottes als Mensch getragen für uns, ganz Mensch. Nach 3 Tagen von Toten auferstanden, aufgefahren in den Himmel, sitze zur Rechten Gottes des Vaters und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber seitdem er geboren wurde als Mensch, ist er immer auch Mensch geblieben und ist immer Gott gewesen. Auch in der Ewigkeit begegnet uns Jesus Christus in der Form auch eines Menschen. Ein Lamm, das durchbohrt ist, das geschlachtet ist. Drum sagen wir, Jesus Christus, wahrer Mensch. Jesus Christus, wahrer Gott. Habe ich doch schon gesagt, in dieser ganzen Generationenfolge gibt es einen Weg nach unten. Und wenn hier nicht innegehalten wird und man sich bekehrt zum lebendigen Gott, endet das in der Gottesferne, im Gericht, im Tod, in der ewigen Gottlosigkeit. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Ich merke, dass heute Christen zurückschrecken, wenn man vom Gericht redet. Aber das Evangelium Gottes beginnt mit dem Gericht, das über den Menschen ist, eben schon in dieser Situation, dass Gott sie dahingegeben hat, zu tun, was nicht recht ist, weil sie ihm die Ehre nicht geben. Und das Evangelium beinhaltet ganz am Anfang auch, dass Gott wird einmal das Verborgene deines Herzens richten, beurteilen. Du kommst ins Gericht. Und darum müssen wir eine Balance finden, dieses Gericht nicht zu verleugnen, aber nicht Menschen unter Druck zu setzen mit allen möglichen Mitteln, dass sie aus Angst heraus das tun. Aber das ist genauso Realität. Bitte, verschweigt das nicht. Bitte Gott um Weisheit, zu gegebener Zeit richtig darüber zu reden. Aber als Menschen, die das Evangelium weitergeben, müssen wir das auch erwähnen. Aber wenn ein Mensch umkehrt, wird er so mit Jesus Christus in einer Art und Weise verbunden, als wäre er in einen Baum hineingepflanzt, mit ihm verbunden und bekommt all das, was Jesus ist, für sich, seine Gerechtigkeit, seine Kraft, seine Liebe und. Die Gotteskindschaft wird uns dadurch gegeben. Zusammen eins gemacht mit Jesus Christus. Das ist ewiges Leben, das ist neues Leben, das ist Gottes Kindschaft, aber nur auf diesem einen Weg. Großartig. Ein paar praktische Hinweise. Jesus Christus, echt Gott. Ich bringe da nur Beispiele, was es für dich jetzt bedeuten könnte. Man muss ja manchmal selbstständig denken. Und ich habe festgestellt, dass viele Menschen nicht fähig sind, Dinge anzuwenden. Ja, was heißt das jetzt für mich? Was bedeutet das jetzt? Und darum sie auch Unterstützung brauchen. Ich möchte hier einfach ein paar Dinge sagen. Schau mal, Jesus Christus, echt Gott. Philipperbrief sagt uns, seid so gesinnt wie Jesus Christus auch. Der bei Gott war, Gott gleich, alles losgelassen hat, auf seine Herrlichkeit verzichtet hat, herabgekommen ist, uns Menschen zu dienen. Niemand kann weiter hinabsteigen. Das ist Demut. Und der Gehorsam gelernt hat. Und die Bibel betont das. Gehorsam, Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Nicht irgendein bisschen Gehorsam, sondern bis zum Schluss vollkommen. Und jetzt diese großartige Belohnung. Dieser Herr, der so weit sicher, der ist würdig, der Allerhöchste zu sein. Wir sollen so gesinnt sein wie Jesus Christus. Als Diener, Loslassende, was immer das auch immer wieder für unser Leben bedeutet, eigene Rechte, etc., etc. Loslassen, was für ein Thema. Um das Reich Gottes willen, nicht einfach nur um loszulassen, sondern das hat einen Grund, wenn es ums Reich Gottes geht, wenn es um den Willen Gottes geht, wenn es um den Plan Gottes geht. Und die Gnade Gottes ist sichtbar geworden. Wow, niemand konnte Gott zwingen, so in diese Welt hineinkommen. Er hat das für uns einfach freiwillig gemacht. Wir konnten keinen Anspruch stellen und sagen, du musst doch, weil ich. Nein, er hat es gemacht. Titus Brief, ich werde im Jänner darüber predigen, spricht von dieser sichtbar gewordenen Gnade Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes ist erschienen. Das sind ja oft Leute, die sagen, ja, Gott ist doch barmherzig. Wenn er barmherzig ist, dann muss er doch 5 Grad sein lassen, dann muss er das doch so machen, dass er doch Nachsicht hat mit der Sündhaftigkeit der Menschen, dann muss er doch ihnen vergeben. Ja, aber das ist ja nur eine Seite Gottes. Gott ist auch heilig. Seine Barmherzigkeit zeigt sich darin, dass er sagt, ich weiß und kenne deinen Zustand und weiß, wie verloren du bist und ich helfe dir in Christus. In Christus wird die Barmherzigkeit Gottes sichtbar. Wer Christus annimmt, der wird diese Barmherzigkeit im Vollsinn erfahren. Wer Christus ablehnt, lehnt auch die Barmherzigkeit Gottes ab. Alles andere ist leeres Gerede und dummes Geschwafel. Echt Mensch, das bedeutet, er versteht dich und kann dir in deinen Versuchungen helfen. Echt Mensch. Hebräerbriefschreiber sagt, darum kann er helfen. Er ist auf dieser Erde als Mensch unterwegs gewesen und musste in allen Dingen versucht werden wie wir. Aber er hat durchstanden, hat nicht nachgegeben. Aber stellt euch vor, da steht einer vor euch, der in deinen Versuchungen, in deinen Anfechten, was immer das jetzt auch heute wäre, sagen kann, ich weiß, es ist nicht leicht. Ich kenne dich. Ich helfe dir. Er kann helfen, heißt es im Hebräerbrief. Und jetzt könnte man Beispiele aufzählen. In der letzten Zeit kurz mit jemandem geredet, wo jemand sagte, keine Ahnung, was die Leute über mich reden. Ich vermute, dass da alles Mögliche geredet wird. So, und jetzt gehen wir zum Leben Jesu. Hier geht es um die Frage der Ehre. Wo hat Jesus seine Ehre gesucht? Beim Vater. Ich suche nicht meine Ehre von den Menschen. Und es kann immer wieder geschehen, dass du in Situationen hineinkommst, wo du innerlich denkst, was reden oder denken die über mich? Weil auch andere dumm reden und so weiter. Ja, wie hat es denn Jesus gemacht? Meine Ehre ist bei Gott. Das gibt wieder Freiheit. Und andere Dinge. Was immer deine Versuchung ist, schau doch mal ein bisschen nach im Leben Jesu, wo hat er Ähnliches erlebt? Er kann helfen, aber geh du doch zu ihm hin. Bring ihm das, schütte dein Herz aus, suche ihn, frage ihn, bitte ihn um Hilfe. Ich bringe noch ein Beispiel, das ich vor vielen Jahren einmal gelesen habe. Da gab es einen Vorstand, einen Leiter eines Werkes und der wurde miserabel dann behandelt von seinen Leuten im Vorstand, so dass er eigentlich abgesetzt wurde. und er sich irgendwo in hintere Reihen hineinsetzen musste. Dann hat ihn jemand gefragt, wie war das für dich? Und dann hat er gesagt, ich habe zum Herrn geschrieben, Herr, halt die Nägel fest. Wisst ihr, was das gemeint ist? Ich bin gekreuzigt, ich gehöre dir, Herr, halt die Nägel fest. Ja. Und wir wissen nicht, auch wenn Menschen in Sünde fallen, wie viel innere Nöte sie schon durchgemacht haben. Und wir wissen nicht, wie viele Menschen knapp am Sündigen waren, aber durch Gottes Hilfe nicht praktiziert haben, etc., etc. Ja, Anbetung, großartig. Herr Jesus, du bist versucht worden, geprüft worden und bist ein barmherziger Hohepriester. Und nun darf ich jederzeit ohne Scheu in deine Gegenwart hineintreten, darf dir mein Herz ausschütten im Wissen, du verstehst mich doch. Und du bist nicht der gnadenlose Richter, sondern der barmherzige Hohepriester, der sich für mich vor Gott einsetzt und mich bis aufs Äußerste auf immer und ewiger retten kann. Und vieles mehr. Ich lade euch ein, eine Minute persönlich, dass ihr stille seid, für euch selber nachdenkt. Gibt's da etwas, was ihr mitnehmen wollt oder könnt? Oder wo ihr Gott innerlich auch Danke sagen wollt? Ich schließe damit Gebet. Ist das wirklich fast schon ein Wunder, dass wir das glauben können. Geboren von der Jungfrau Maria. Echt Gott. Echt Mensch. Und diese Dimension des Segens, den wir bei dir finden dürfen, Stück um Stück entdecken. Unser Leben ist mit dir verbunden, sei immer mehr und völliger auf dich ausgerichtet, du Mittelpunkt unseres Lebens, du gnädiger, barmherziger, hohe Priester, der ermutigt und nicht entmutigt, der stärkt, aufrichtet, auch nach dem Fall. Du bist gut, und es ist gut, mit dir leben zu dürfen. Amen.